Hallo und herzlich willkommen bei Labotalk, dem Podcast von Laboclean. Vielen, die Tiere halten, behandeln oder züchten, ist das Labor für veterinärmedizinische Diagnostik im beschaulichen Bad Kissingen ja schon ein Begriff. Hier arbeiten seit über 30 Jahren Menschen für die Gesundheit unserer Tiere. Aber was machen die Leute dort eigentlich außer der Routine-Diagnostik? Und vor allem genau, wer sind die Menschen hinter den Messwerten? Was treibt sie an? Was treibt sie um? Wofür interessieren die sich neben der Arbeit sonst noch so? Und das und mehr werden wir hier im Podcast mit interessanten Personen anschauen, die bei oder mit Laboclean arbeiten und ihnen damit mal einen Einblick gewähren in das Treiben hinter der Laborroutine. Mein Name ist Julia Schulz und die heutige Folge heißt Martin Felten und das Wasser. Vorab gibt es wie immer ein paar Informationen zu Martin. Dr. Martin Felten hat von 2010 bis 2016 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover studiert und dort auch am Institut für Fischkrankheiten promoviert. Anschließend verschlug es ihn nach Bad Kissingen zu Laboclean und zwar in die Abteilung Mikrobiologie. Er ist zuständig für die Bereiche aquatische Lebewesen, Hygiene für Veterinär- und Humanbereich und für Trink- und Tränkwasser. Hallo Martin, danke, dass du heute Zeit für mich hast.
Ja, hallo Julia. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mal ein bisschen was über meine Bereiche erzählen kann.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wasser, das geht uns ja alle an. Wir alle brauchen es. Ohne geht es einfach nicht. Und deswegen ist es spannend zu erfahren, was damit so gearbeitet wird bei Laboclean. Aber zuerst kommst auch du meine Spezialfrage nicht drumherum. Warum hast du Tiermedizin studiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ganz früher wollte ich mal Jurist werden und dann irgendwann kam ich zur Tiermedizin. Wir hatten immer Tiere, also ich hatte Heimtiere aller Art im Prinzip früher. Ich denke, das hat mich geprägt. Dann war ich natürlich in der Schule, war Biologie immer ein Fach, das ich mein Lieblingsfach, denke ich, kann man sagen. Und dann am Ende von meiner Gymnasialzeit war dann im Prinzip die Frage Biologie oder Tiermedizin. Und dann habe ich mich tatsächlich für die Tiermedizin entschieden, auch einfach, weil die Jobaussichten damals zumindest bei Tiermedizin besser waren und weil ich auch das als einfach noch breiter aufgestellt wahrgenommen habe.
Also Juristerei war dann irgendwann als Alternative weitestgehend abgehakt, oder?
Kam's noch ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich denke, so im Alter von 12 Jahren war das Thema dann auch durch. Das war nicht so lange wichtig.
Keine ernsthafte Alternative. Also.
Ja, genau. Nee.
Was machst du denn bei Laboclean? Was sind deine Aufgaben?
Also bei Laboclean habe ich angefangen in der Mikrobiologie und Parasitologie. Und da habe ich dann auch zunächst mal mich der Routinediagnostik gewidmet, ganz normal Befundungen, mikrobiologische und parasitologische Befunde, Kotbefunde, das Übliche. Dann bin ich relativ schnell in den Bereich Trinkwasser gerutscht. Der hat damals ein neues Personal gesucht. Und dann habe ich das übernommen und dann tatsächlich auch den Bereich Trinkwasser dazu genommen, weil sich das bot sich einfach an. Also wenn man ein Trinkwasserlabor zur Verfügung hat, dann ist in dem Veterinärlabor, würde ich sagen, die Tränken naheliegender Schluss im Prinzip, dass man dann da auch was anbietet. Das ist nahe. Zumal wir in dem Wasserlabor auch den Bereich Fische dann gemacht haben, also Wasseruntersuchungen für Fische im Prinzip. Die mikrobiologischen Untersuchungen, die hatte ich ja sowieso im Prinzip von Anfang an eben in der Mikrobiologie. Deswegen war das dann eigentlich eine runde Sache. Und jetzt seit letztem Jahr mache ich dann auch noch den Bereich Hygiene, sowohl Humanhygiene als auch Veterinärhygiene. Im Bereich der Humanhygiene machen wir Krankenhausuntersuchungen. Da hat Frau Müller ja auch noch eine weitere Firma, das Hygieneinstitut Bad Kissingen. Da kümmere ich mich ebenfalls, so arbeite ich mit denen zusammen. Das sind im Prinzip unsere Probennehmer. Und die Veterinärhygiene, ganz normal Praxishygiene, eben das Endoskopuntersuchen in der Kleintierpraxis, die Überprüfung der Flächendesinfektion beispielsweise, so eine Standarduntersuchung oder eben auch Autoklav, was eben in der Kleintierpraxis so vorhanden ist, wird da kontrolliert.
Genau, über die Hygiene wollen wir nachher ja auch nochmal kurz sprechen, aber stürzen wir uns zuerst mal auf die Sache mit dem Wasser. Wo liegen denn so die Unterschiede zwischen Tränke und Trinkwasser?
Also der wichtigste oder der Hauptgrund in den Regularien ist, für Trinkwasser gilt natürlich die Trinkwasserverordnung, während für Trinkwasser es nur Richtlinien gibt, keine bindenden gesetzlichen Vorgaben, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft herausgegeben hat. Da gibt es eine Parameterzusammenstellung von physikochemischen Parametern, also zum Beispiel der pH-Wert oder die Oxidierbarkeit, chemischen Parametern, also zum Beispiel Ammonium oder Calcium, auch zum Beispiel Schwermetalle und natürlich die mikrobiologischen Parameter. Das ist dann zum Beispiel E. coli und coliforme Keime, Salmonellen und Campylobacter, Gesamtkeimzahl, sowas. Genau. Die sich im Übrigen in dem Bereich auch mit der Trinkwasserverordnung überlappen. Also die Trinkwasserverordnung, da gibt es auch den Parameter E. coli, coliforme zum Beispiel, auch die Gesamtkeimzahl. Aber zum Beispiel Salmonellen und Campylobacter wurden bis Ende der 90er Jahre auch im Bereich Trinkwasser untersucht. Aber durch technische Verbesserungen im Leitungsnetz spielen die einfach keine Rolle mehr. Es gab dann lange keine positiven Nachweise mehr. Und in der Novellierung dann, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre, sind die dann als Parameter aus der Trinkwasserverordnung herausgenommen worden. Also es gibt da durchaus Überlappungen, aber teilweise auch Unterschiede natürlich.
Beim Trinkwasser, was untersucht man denn wann genau?
Also es gibt verschiedene Ausgangspunkte. Also zum Beispiel im Bereich Nutztiere kann man im Rahmen der Initiative Tierwohl für Schwein und Geflügel für das Zertifikat einmal jährlich untersuchen. Dann gibt es natürlich jetzt für zum Beispiel Pferde, ist wichtig, wenn eine Eigenwasserversorgung oder benutzt wird, also ein Brunnen, dann sollte man ebenfalls einmal jährlich untersuchen und da sollte dann im Prinzip auch alles untersucht werden, was das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft da empfiehlt. Also keine Begrenzung auf zum Beispiel Mikrobiologie vorgenommen werden. Das kann man zum Beispiel machen, wenn eine Versorgung über Stadtwasser, also ganz normal über den Wasserversorger, dann reicht eigentlich üblicherweise eine Untersuchung der mikrobiologischen Parameter, weil da dann eben die Kontrolle einer mikrobiologischen Kontamination im Leitungsnetz im Vordergrund stehen würde. Da kann aber im Prinzip von einer einwandfreien chemischen Beschaffenheit ausgegangen werden.
Gibt es auch tierartspezifische Unterschiede? Also macht es einen Unterschied, ob es jetzt Trinkwasser für Schafe, für Rinder, für Pferde etc. ist?
Ja, es gibt natürlich Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Abweichungen. Also zum Beispiel das Pferd reagiert empfindlicher auf Nitrat. Also es kommt da eher zu einer Methemoglobinbildung, was grundsätzlich bei allen Tieren, die oder auch dem Mensch, die Hämoglobin als Sauerstoffträger im Blut haben, vorkommen kann. Pferde sind da empfindlicher. Zum Beispiel Rinder mit ihrem Pansen können über die Proteinbiosynthese Nitrat relativ gut entgiften. Die sind da toleranter. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Parameter wie Natrium, Kalium, Chlorid, die jetzt auf den ersten Blick nicht so gefährlich wirken, die werden vor allen Dingen über die Nieren ausgeschieden und führen dann in der Stallhaltung von Nutzgeflügel dazu, dass eben der Kot flüssiger wird. Einfach, was ja zunächst mal nicht so dramatisch klingt, also die kriegen dann halt leichten Durchfall im Prinzip. Und das ist aber natürlich in der Haltungsform, in der Stallhaltung, führt das dann eben zu einer schlechteren Fußballengesundheit, einfach wenn die Einstreu ständig feucht ist.
Genau, apropos Haltungsformen, gibt es auch da wiederum Unterschiede? Also macht es einen Unterschied, wie die Haltungsform ist? Du hattest eben auch schon die Brunnen angesprochen bei den Pferden und jetzt hier beim Geflügel. Gibt es sonst noch irgendwas, was man da beachten soll oder was da eine Rolle spielt?
Ja, also der Klassiker ist natürlich, wenn dann bei einer Weidehaltung zum Beispiel auch, wenn offene Tröge oder so, wo dann als Kontaminationswege zum Beispiel ganz platt gesagt sein kann, dass ein Vogel reinkotet, dann ist natürlich eine Untersuchung auf Salmonellen zum Beispiel durchaus naheliegender als in einem komplett geschlossenen Haltungssystem, wo jetzt sowas eher unwahrscheinlich ist. Also das und dann natürlich eben zum Beispiel, wie eben schon gesagt, die Zunahme der Kotfeuchte und damit der Probleme bei der Fußballengesundheit.
Da spielen ja dann wahrscheinlich zumindest bei Außenhaltung auch die Jahreszeiten und die Witterung eine Rolle, oder?
Ja, genau, natürlich. Also im Sommer ist natürlich Mikrobiologie ein größeres Problem, weil alles Bakterien vermehren sich schneller, es wächst alles schneller zu und im Winter natürlich weniger. Also die Kälte hilft da. Natürlich spielen dann andere Aspekte mehr eine Rolle. Also die Tränketechnik, Stichwort Einfrieren. Das kann natürlich auch zum Platzen von Wasserleitungen führen, also ganz praktischen anderen Problemen. Da ist dann die Untersuchung weniger das Problem als eben die Tränketechnik im Prinzip.
Genau, wir hatten eben über die Pferde gesprochen und über Brunnen, Pferde und Tränke. Da war doch noch was. Wir haben eine Tränkwasseraktion, richtig?
Richtig, die startet nächste Woche. Ab dem 17. März. Da sind 4 Profile mit 25% rabattiert. Vor allen Dingen eben fürs Pferd interessant. Da genau, also Weideprofile sind da unter anderem dabei. Auch das Komplettprofil, wo wirklich alles untersucht werden kann, einschließlich Parameter der Trinkwasserverordnung. Die sind nächste Woche komplett 25% reduziert.
Das ist sicher eine wichtige Info für alle, die uns gerade zuhören und Trinkwasser untersuchen möchten. Du machst aber nicht nur Tränke und Trinkwasser, du bist auch für die Untersuchung von Aquarienwasser zuständig. Wann sollte ich denn mein Wasser oder das Wasser meines heimischen Aquariums bei dir untersuchen lassen?
Zum einen natürlich, wenn es Probleme gibt. Also wenn irgendwie es einen Verdacht gibt, dass das Wasserwerte, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, zu Problemen im Aquarium geführt haben könnten. Man kann natürlich auch, also neben den chemischen Parametern im Aquarium, kann man natürlich auch Mikrobiologie untersuchen. Also ein hoher Keimdruck kann auch ein Problem machen natürlich. Dann natürlich kontrolliert man ja eigentlich in der Regel, sollte man seine Wasserwerte selber kontrollieren. Das kann man relativ gut mit handelsüblichen Tests machen. Aber teilweise, je nachdem, um welchen Test es geht, ist ein gewisses gesundes Misstrauen gegenüber diesem Test nicht ganz von der Hand zu weisen. Und entsprechend, auch wenn man dann den Verdacht hat, dass der eigene Test nicht so ganz misst, kann eine externe Gegenmessung im Labor sehr sinnvoll sein.
Das ist schon eine Weile bei mir her, aber gab es immer so Messstreifen, oder?
Ja, genau. Die sollte man auf keinen Fall nehmen, weil die wir haben die bei mir in der Doktorarbeit immer Ratestäbchen genannt. Also gerade für Parameter wie den pH-Wert oder so sind die vollkommen sinnfrei. Also weil einfach auch die Einstufungen da viel zu weit auseinander liegen. Also ich habe die auch schon gehabt, da ist dann 6, 7, 8 ist dann die Einstufung und das macht nicht viel Sinn beim pH-Wert.
Was sind denn so die wichtigsten Parameter? Worauf gucke ich denn als erstes?
Also was absolut im Vordergrund stehen sollte, ist die Kontrolle der Funktion des Filters. Das kann man über die Nitrifikationskette, also das wären Ammonium bzw. Ammoniak, Nitrit und Nitrat. Da wird aerob, wird im Prinzip Ammonium zu Nitrat abgebaut. Da nimmt auch die Giftigkeit ab. Also Nitrat ist deutlich weniger giftig als Ammonium jetzt in dem Fall. Das gilt sowohl für Fische als auch, um nochmal den Bogen zum Trinkwasser zu schlagen, für Pferde gilt das Gleiche. Nitrit ist deutlich toxischer als Nitrat, auch für Pferde. Bei Fischen eben auch. Das wird normalerweise in einem Aquarium über den Filter, übrigens auch in dem Teich, also bei Koi, das ist genau derselbe Ablauf, funktioniert die Entgiftung, das soll ein funktionierender Biofilter machen. Dann untersuchen wir hier auch noch Phosphat und Kupfer, mehr aus praktischen Gründen. Phosphat ist ein wesentlicher Algentreiber. Also wenn man sowohl im Teich als auch im Aquarium Algen hat, kann Phosphat, was zum Beispiel über phosphathaltiges Futter ins Becken kommt, eine Rolle spielen. Das weisen wir daher nach. Und Kupfer, weil Kupfer gerade für Wirbellose relativ toxisch ist und Kupfer ist oft in Mitteln gegen Algen zum Beispiel drin. Dann setzt man die ein und gerade Garnelen zum Beispiel können dann schon mal sterben. Und dann eben ist der Kupferwert. Ein weiterer wichtiger Parameter ist im Prinzip die Härte. Der spielt einfach auch für die Funktionalität des Filters eine Rolle. Also die Carbonathärte wäre das. Da sollten mindestens 4 Grad Härte drin sein, damit die Filterbakterien ordentlich arbeiten können.
Genau, du hast gerade Kupfer angesprochen. Welche Aquarienbewohner sind besonders anspruchsvoll in Bezug auf das Wasser, beziehungsweise empfindlich, wenn du so willst?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, gegen den Begriff empfindlich generell wehre ich mich immer so ein bisschen, weil Aquarienbewohner generell eigentlich alle leicht sind, in Anführungszeichen, wenn ihre Ansprüche erfüllt sind. Es gibt natürlich sehr große Unterschiede. Manche sind toleranter und haben einen weiteren Toleranzbereich für bestimmte Wasserwerte. Andere, also gerade wenn man jetzt so an die Meerwasseraquaristik denkt, die haben relativ enge Bereiche, an die sie adaptiert sind im Prinzip. Einfach deswegen, weil im Meer Meerwasserfische die brauchen einfach wegen der enormen Stabilität von dem riesigen Wasserkörper. Also viele kommen da ja zum Beispiel aus dem Indischen Ozean. Da gibt es kaum pH-Wertschwankungen zum Beispiel. Also macht eine breite Anpassung wenig Sinn. Also da muss man zum einen die Meerwasserbewohner nennen. Die sind deutlich geringere Toleranzbereiche. Und dann gibt es zum Beispiel, also man sagt immer so in der Aquaristik, der Diskusfisch zum Beispiel, das gilt als relativ empfindlich, ist er eigentlich nicht. Er ist angepasst im Prinzip an extremes Weichwasser. Das ist in Europa schwierig, weil das Wasser in Europa klassischerweise sehr viel härter ist, also mittelhart mindestens. Mittlerweile gibt es ja so viele Nachzuchten, dass die sich da relativ gut angepasst haben an die hiesigen Wasserverhältnisse. Und da ist dann auch gerade das nächste Stichwort im Prinzip Nachzuchten. Mittlerweile gibt es so viele Farbschläge und so extreme Farbschläge von nahezu allen Fischarten, dass die einfach dadurch also empfindlicher geworden sind tatsächlich. Da ist die Wildform oder die Ausgangsform ist deutlich anspruchsloser als eine Hochzuchtform, die wahnsinnig schön aussieht, aber die an ganz bestimmte Wasserwerte, Wasserbedingungen, niedrige Keimgehalte adaptiert ist und einfach schön aussieht, aber deutlich höhere Ansprüche dann entwickelt hat. Einfach durch die menschliche Selektion im Prinzip. Und dann natürlich die extreme andere Seite, Wildfänge natürlich. Also wenn man Wildfänge hält, die sind halt dann noch an ihr natürliches Habitat adaptiert und haben entsprechend dann unter Umständen Gewöhnungsprobleme, gerade beim Futter auch, weil die eben Wildtiere, also Krebse, Wasserkrebse zum Beispiel, Insekten gewöhnt sind und sich dann schlecht an Flocken zum Beispiel gewöhnen lassen. Und natürlich, wenn sie wie zum Beispiel Diskusfische aus extremen Weichwassergebieten kommen, dann eben mit dem hiesigen Wasser einfach nicht gut zurechtkommen.
Was sind denn gute Aquarienbewohner für den Anfänger?
Da gibt es diverse Listen. Also die Klassiker sind, also je nachdem sind die Listen unterschiedlich, welche Fische dann da gerade verkauft werden sollen. Also die Klassiker, die immer genannt werden, sind Labyrinthfische, also Fadenfische zum Beispiel aller Art. Dann lebendgebärende Guppies, kennt, denke ich, wahrscheinlich fast jeder, der irgendwie schon mal durch einen Zooladen gelaufen ist. Dann, Platys, die üblichen kleine Fadenfische, wie gesagt, Labyrinther. Manchmal werden auch zum Beispiel Panzerwelse genannt. Die haben aber je nach Art schon ihre Tücken unter Umständen. Und dann natürlich Welse, auch je nach Art, relativ robust. Der Klassiker ist der Antennenwels. Den Namen muss man in Anführungszeichen setzen. Der wird unter dem Namen verkauft. Aber ein echter Antennenwels ist eigentlich was anderes. Also das sind die Welse, die werden auch gerne zum Algenfressen eingesetzt, weil die immer so schön die Scheiben hoch und runter rutschen. Das sind so die klassischen Anfängerfische im Prinzip, mit denen die mit viel zufrieden sind, sagen wir mal so.
Okay, zum Abschluss wollen wir noch mal kurz über Hyäne sprechen. Das hatten wir am Anfang schon gesagt. Jetzt mal ganz allgemein, warum ist das so ein wichtiges Thema, die Hygiene?
Naja, Hygiene ist ganz essentiell zur Gesunderhaltung von Patienten im Prinzip, also in der Praxis jetzt jedenfalls. Weil natürlich, klar, wenn in einer wenig hygienischen Umgebung sind gerade Wundinfektionen, können dann zum Problem werden. Und gerade auch dann zum Beispiel, was wir ja viel machen, Instrumentenkontrolle oder Endoskopkontrolle, da ist teilweise, also das so einfach aus dem Labornähkästchen geplaudert, teilweise was da gefunden wird an Keimen, sollte auf keinen Fall, also gerade bei Patienten sind ja häufig immunsupprimierte Tiere, die eben dann natürlich da, also wenn man jetzt zum Beispiel Klassiker oder Stenotrophomonas maltophilia, zum Beispiel relativ resistenter Keim auf einem Bronchoskop zum Beispiel, den würde man jetzt nicht in der Lunge haben wollen. Also wäre es da wichtig, einfach eine gute Hygiene zu haben.
Gibt es in deiner Erfahrung nach in diesem Bereich Probleme, die bei den Untersuchungen immer wieder auffallen, also irgendwelche Hotspots sozusagen?
Ja, was immer Probleme macht, das ist die zum Beispiel beliebten Rutschmatten auf den Tischen, auf den Behandlungstischen. Die neigen leider dazu, dass sie gerade, wenn sie dann länger im Gebrauch sind, verkratzt werden. Das lässt sich auch überhaupt nicht vermeiden. Die Tiere rutschen da drauf, verkratzen die. Aber in diesen Rillen, in diesen Furchen, die sind praktisch nicht zu desinfizieren. Also es zeigt sich da einfach immer wieder, dass wirklich, selbst wenn enormer Aufwand betrieben wird, um die sauber zu kriegen, um die zu desinfizieren, immer wieder die Befunde nicht sauber sind, immer wieder Bakterien nachgewiesen werden. Ein anderer großer Punkt ist die bei Endoskopen die Optikspülflasche. In der Regel muss man sagen, die Endoskope werden sehr gut gereinigt, aufbereitet. Da ist nichts und die Optikspülflasche leider oft vergessen. Und die ist dann jenseits jeglicher Nachweisgrenze mit diversen Bakterien bewachsen, Gram negativ aller Art, und entsprechend kontaminiert die dann natürlich auch wieder das Endoskop, was auch nicht von Vorteil ist.
Guter Hinweis auf jeden Fall. Hast du denn einen Lieblingserreger?
Ich habe tatsächlich einen Lieblingserreger, zu dem bin ich übers Trinkwasser gekommen. Das sind die Legionellen tatsächlich, einfach weil die Legionellen, das ist so die Erfahrung aus dem Labor, ich würde denken, einer der unterschätztesten Erreger tatsächlich ist. Also man hört wenig über Legionellen-Probleme so tatsächlich oder Legionellen-Todesfälle. Und tatsächlich, jetzt ist ja vielleicht auch Berufskrankheit, habe ich doch relativ oft mit Legionellen-Problemen aller Art zu tun. Und muss sagen, zum Beispiel jetzt so, als die Energiekrise losging, als Energiepreise gestiegen sind, haben alle, um eben Geld zu sparen, Energie zu sparen, ihre Warmwassertemperatur zu Hause in der Heizung runtergedreht. Und wir haben hier Legionellen gefunden ohne Ende. Also es war plötzlich, die Legionellen sind explodiert allen Orten. Das war wirklich, hat man wirklich direkt mit der Temperatur assoziiert gesehen. Das war eigentlich, war wirklich spannender Fall im Prinzip oder spannende Fälle. Das war das andere ist, Legionellen werden vom RKI mit einer Meldeinzidenz von 1,7, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, pro 100.000, also Einwohner in Deutschland angegeben. Also 1,7 Legionellenfälle pro 100.000 Einwohner gibt es. Allerdings selbst das RKI sagt, dass sie von einer viel höheren Dunkelziffer, also bis zwischen 18 und 36 Fällen pro 100.000 Einwohner ausgehen. Rechnet mal das jetzt auf, ich würde mal schätzen, 84 Millionen sind wir ungefähr. Und aktuell hoch sind das ja rund zwischen 15 und 30.000 Fälle in Deutschland im Jahr. Und 5-10% schätzt das RKI davon sind tödlich. Dann ist man schon fast im Bereich der Verkehrstoten, die in Deutschland wir pro Jahr so ungefähr haben. Und Legionellen sind auch tatsächlich, das war mir, bevor ich das gemacht habe, auch selber nicht so bewusst, die sind in jedem wasserführenden System. Die sind im Schwimmbad, die sind im Whirlpool, die sind in der Badewanne, im Wassersystem, im Toilettenspülkasten, die sind im Kühlwasser, das aus dem Kühlturm vom Atomkraftwerk kommt. Also die sind wirklich überall.
Mag ich dir so als Normalverbraucher mit diesem Wissen?
Untersuchen, dringend untersuchen. Tatsächlich muss man sagen, auch dazu gibt es Untersuchungen. Es gibt ja laut Trinkwasserverordnung eine Untersuchungspflicht bei öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Aber tatsächlich, also die Mehrheit der Fälle kommen aus dem häuslichen Bereich, wo keine Untersuchungspflicht ist. Daher untersuchen auch freiwillig kann was bringen.
Kann was bringen, ja. Guter Tipp. Dankeschön. Wo fährst du als nächstes in Urlaub hin?
Ich fahre, ich denke, nächste Woche nach Italien, ans Meer.
Dann auf jeden Fall schon mal eine gute Zeit dort.
Vielen Dank.
Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch unsere Schnellfragerunde. Tee oder Kaffee?
Tee.
Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Ganz klar Morgenmuffel.
Hund oder Katze?
Ganz knapp Hund.
Bakterien oder Viren?
Bakterien, auf jeden Fall.
Strand oder Berge?
Strand.
Kino oder Streamen?
Streamen, unbedingt.
Frühling oder Herbst?
Frühling.
Salz- oder Süßwasser-Aquarium?
Auf jeden Fall immer Süßwasser-Aquarium.
Warum?
Tatsächlich aus den eben schon besprochenen Gründen. Also Süßwasser-Aquarien sind deutlich leichter stabil zu halten als Salzwasser-Aquarien. Also für Salzwasser-Aquarien ist ein deutlich höherer Aufwand an Technik erforderlich, um die zu kontrollieren. Und Süßwasser ist auch, also deswegen ich mich da schon vor langer Zeit für im Grunde entschlossen habe, ist, Meerwasser war gerade früher, als ich mit der Aquaristik angefangen habe, sehr viele, also sowohl die wirbellosen Korallen waren als Wildfänge im Prinzip. Also da wurde mit relativ rabiaten Mitteln die Fische und die Wirbellosen aus der Umwelt entnommen. Und Süßwasserfische gab es schon deutlich länger, wunderschöne Nachzuchten. Und dann habe ich einfach mit Rücksicht auf die Umwelt mich immer für Süßwasser entschieden. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Also alle Salzwasser-Aquarianer mögen mir verzeihen. Ich weiß, mittlerweile ist das anders. Es gibt wunderbare auch Nachzuchten, gerade von Korallen zum Beispiel. Also es ist mittlerweile nicht mehr so dramatisch. Ich bleibe jetzt einfach beim Süßwasser aus Gewohnheit.
Jetzt wollte ich dir schon das unterstellen, dass du das aus Faulheit besser findest, aber nein, es hatte einen ganz anderen Grund. Also, wunderbar. Martin, vielen Dank, dass du Zeit heute für mich hattest. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die nächste Folge unseres Podcasts Labotalk. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei.
Vielen Dank.